Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des sehr, sehr, sehr guten Podcasts, wie man aus dem Wald ruft. Heute sitzen wir hier in einer ganz besonderen Runde und ich kann endlich wieder den Podcast so beginnen, wie es sich eigentlich gehört. Ich kann niemand geringeren als meinen Freund, Kollegen und Kupferstecher Felix Salmann fragen. Felix, wo sitzen wir heute?
Wir sitzen im wunderschönen Göttingen mit einem Blick in einen Park. Wir sind hier in so einem Konferenzsaal und es ist ein schönes Göttingen-Wochenende, liegt so halb hinter uns und noch halb vor uns. Und heute war ein ganz besonderer Tag. Ich weiß nicht, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, das mal so ein bisschen anzuteasern.
Genau, wir sitzen hier auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben unseren alten Freund und Kollegen Simon dabei. Hallo Simon.
Moin zusammen.
Und die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich vielleicht, denn Simon ist nicht nur Mitgründer von Voss erklärt und war am Anfang ganz, ganz viel dabei, sondern Simon hat auch schon die eine oder andere, ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine Podcast-Folge haben, die heißt Simon ist Förster. Und ich glaube, das war die letzte, in der du dabei warst, korrekt?
Und ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war. Ist das jetzt 2 Jahre her, dass wir da im Forsthaus saßen bei mir? Da weiß ich noch.
Ich glaube noch länger, das war, als Jan Praktikum bei dir gemacht hat.
So lange ist das schon, ja, ist das schon 3 Jahre her.
Ja, ja, genau. Und dann haben wir jetzt gedacht, okay, wir haben zufällig dich hier gerade auf der Straße aufgegabelt und wenn du schon mal in der Nähe bist, dann nutzen wir die Chance und du updatest uns mal, was bei dir geht im Forstrevier, im Beruf als Förster und wir updaten dich mal ein bisschen, was bei Forst erklärt so abgegangen ist. In den letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahren, wann auch immer das war. Weil ich kann schon mal so viel verraten, es ist einiges passiert. Also bei uns. Ich bin jetzt sehr gespannt, was du sagst.
Genau, jetzt gehen wir davon aus, dass die Leute den Podcast seit Folge 1 verfolgen, was natürlich richtig und wichtig ist.
Ich glaube, das tun die. Ich habe mir nämlich die Statistiken angeguckt.
Und?
Und die, also man sieht, dass eigentlich alle Folgen relativ gleich viel geklickt sind. Und das funktioniert ja nur.
Aber vielleicht haben auch viele Leute nach der 3. Folge aufgehört. Und weil sie gesagt haben, was ist das denn? Und viele fallen dann nicht darauf rein und haben dann später angefangen, wie auch immer.
Gut, dass du das mit den Zahlen machst bei uns.
Gut, dass ich das jetzt kleingeredet habe. Egal. Ich wollte nämlich mal übrigens überhaupt erklären, weil Simon eben schon lange nicht mehr im Podcast war und auch in wenigen Videos nur noch auftaucht. Wer Simon überhaupt ist.
Simon, fragst du dich das nicht auch manchmal?
Genau, nein, also Simon, weil wir beide eben sonst immer nur vor dem Podcast-Mikrofon sitzen, Simon ist ja Mitbegründer von Forst erklärt und wir haben ja 2 Jahre eigentlich Forst erklärt gemeinsam aufgebaut und dann hatte ich irgendwann der Ruf der Försterei in Schleswig-Holstein erhalten.
Der Wald hat gerufen.
Ja, da haben wir noch zusammen studiert, ist jetzt schon 6 Jahre her, das feiern wir ja auch irgendwie gerade ein bisschen. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen und so vergeht für mich gerade auch ein weiteres Jahr im Wald. Ich rechne ja im Wald irgendwo in Wintern und das ist jetzt schon der 5. Winter, in dem ich im Forstrevier bin und ja, Zeit vergeht schnell. Ich freue mich jetzt, dass Frühling ist, weil jetzt weiß ich, jetzt endet langsam meine Hauptsaison und das ist ein ganz schönes Feeling.
Kannst du mal erklären, warum ist der Winter deine Hauptsaison oder wie sieht so ein klassisches Jahr von einem Förster aus?
Die Primetime, die ist einfach der Winter, die vegetationslose Zeit, da findet hauptsächlich der Holzeinschlag statt. Also ich bin viel im Wald unterwegs und ich organisiere, koordiniere und setze den Holzeinschlag bei mir im Revier um. Das heißt, ich zeichne Bäume aus, die gefällt werden sollen. Ich mache die Arbeitsaufträge für die Forstwirte und Forstwirtinnen, die dann die Bäume fällen. Ich bin zuständig für Pflanzungen, auch für Weihnachtsbäume, für jagdliche Belange, Naturschutz. Und das alles ist zusammengefasst in ganz wenigen Monaten im Jahr, wo das alles auf einmal vorkommt. Und das ist für mich so die Prime, der Winter.
Warum ist das so? Also gibt es da einen Grund für? Kann man nicht sagen, ja, eigentlich ist es auch entspannter, das im Sommer zu machen. Das Wetter ein bisschen entspannter.
Ja, muss nicht frieren.
Bäume schön grün.
Ja. Wetter wäre wahrscheinlich deutlich besser, obwohl wir dieses Jahr wirklich Glück hatten. Wir hatten auch Frost, wir hatten auch Schnee in Schleswig-Holstein. Das war mal eine Sensation, auch sehr viel Schnee. Aber hauptsächlich geht es dabei zum einen um die Sicherheit, aber auch beim Bäumefällen darum, dass kein Laub mehr an den Bäumen ist, dass man die sicher fällen kann, die Kronen einsehen kann. Wir fällen bei uns eben auch starke Bäume und da muss man einen Baum ansprechen, wie sieht er aus? Und das machen wir eben auch im Kronenbereich. Ist der krank? Sind da Totäste? Wie wird der Baum dann gefällt? Aber das Holz steht nicht im Saft, wie im Frühling, wie im Sommer. Und die Dauerhaftigkeit des Holzes ist viel langlebiger.
Was heißt im Saft stehen?
Das heißt, dass der Baum eigentlich Wasser und Nährstoffe aus dem Boden zieht.
Okay, und weil eben kein Laub an den Bäumen ist, es wird auch kein Wasser hin und her transportiert und das Holz ist einfach trocken.
Ja.
Ja.
Genau. Kurz zusammengefasst, ja.
Und das, also, aber das heißt, dann hast du im Sommer frei?
Also das ganze Jahr über finden eigentlich unterschiedliche Aufgabenfelder statt, die ich betreue. Im Sommer geht es viel um Kulturpflege zum Beispiel oder Läuterung und Astung. Das sind dann Sachen, die wir zusammenfassen unter Pflege. Also es wurden junge Bäume gepflanzt. Da müssen wir im Sommer schauen, dass nicht die Brombeere, die junge Eiche überwächst. Dann muss die freigemäht werden mit einem Freischneider. All solche Prozesse muss ich eben im Blick haben. Dann geht es darum, dass man im älteren Stadium eine Kirsche von ihren Bedrängern zum Beispiel freischneidet, das nennen wir dann das Läutern. Also da gibt es...
Bedränger heißt andere Bäume, die ihr auch in die Quere kommen.
Ja, im Wald geht es viel um Konkurrenz, um Wasser, Nährstoffe, Licht und unterschiedliche Baumarten haben unterschiedliche Ansprüche und wir wollen einen vielfältigen Wald haben und da ist es wichtig, seltene Baumarten irgendwo zu pflegen, ne? Aber der Sommer ist deutlich ruhiger im Wald und ich freue mich schon auf den Sommer, weil dann sinkt etwas die Arbeitsbelastung für mich und ich kann vielleicht mal wieder einen Tag am Strand verbringen.
Das ist ja auch ein Vorteil bei euch, ne? Du bist ja da in Norddeutschland.
Ja, in Ostholstein, da ist die Ostsee nicht weit weg. Ne, das ist das Schöne im Sommer.
Woanders ist natürlich auch schön im Sommer, aber das ist natürlich schon was ganz Besonderes da bei dir. Wiefern hängt das denn, ich meine, ich kenne natürlich die Antwort so ein bisschen, aber inwiefern merkst du denn diese Nähe zum Meer auch an dem Wald?
Grundsätzlich haben wir für die Wälder, die ich betreue und in dem Raum schon einen relativ hohen Jahresniederschlag. Also das Klima, das ist eben geprägt auch durch die Ostsee. Und wir haben viel Niederschlag, das ist gut. Dem Wald geht es momentan relativ gut. Obwohl wir jetzt wieder gerade in eine Frühjahrstrockenphase übergehen. Also ich hätte mir jetzt noch ein bisschen mehr Niederschlag gewünscht für die ganzen junge Bäume, die ich auch eben über Herbst und Frühjahr habe pflanzen lassen. Also ich hoffe mal, dass bald auch wieder einiges an Regen kommt.
Okay, und was ich auch immer ganz beeindruckend fand, ist, dass bei euch oben einfach viel, viel mehr Wind ist. Also jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob das faktisch stimmt, aber wenn ich da war, dann war irgendwie echt immer Sturm und Wind ein Problem. Ich glaube, das haben wir sogar auch in der letzten Podcast-Folge, wenn ich mich recht erinnere, auch kurz thematisiert, dass wir dann irgendwie auch, da war ich glaube ich bei dem Praktikum, da mussten wir Arbeiten abbrechen, weil es eben zu gefährlich wurde im Wald und sowas. Und so viel Wind habe ich selten so, ich sag mal jetzt in NRW oder da, wo ich halt lebe, erlebt oder nicht so häufig wie vielleicht an der See. Am Meer. Ist das so oder bilde ich mir das ein?
Wir hatten schon auch wieder Top-Windgeschwindigkeiten dieses Jahr von irgendwo Sturmböen 80, 90 km/h. Das ist nicht weiter schlimm für einen gesunden Wald, weil da jede Etage im Wald ausgefüllt ist mit Bäumen. Und wenn wir eine sehr einfache Verteilung haben und nur eine Altersklasse, also gleich alte Bäume stehen, dann trifft es diese Bäume viel stärker, weil eben nichts drumherum steht und die schützt. Also der Wind ist da nicht so das große Problem. Ein anderes Phänomen, was ich dieses Jahr beobachtet habe, war für mich total neu da oben in Schleswig-Holstein. Durch viel Schnee, der Schnee kam auf einmal, das war um den Gefrierpunkt, das heißt, der Schnee war auch sehr schwer, hatte ich einiges an Schneebruch. Ganz viele Anpflanzungen von meinem Vorgänger in diesem Wald haben darunter gelitten. Da sind junge Douglasien abgebrochen, umgekippt. Also das war für mich ganz neu, dass wir da jetzt hinterher arbeiten und gucken, was kann man davon retten. Und auch da beobachte ich, in den Anpflanzungen, wo unterschiedlich viele Baumarten stehen, ist der Schaden nicht so groß, wo man an anderen Stellen nur eine Baumart gepflanzt
tatsächlich.
Hat.
Tatsächlich. Kannst du das erklären?
Ja, das Gefüge ist da deutlich besser. Also man kann sich das direkt vorstellen, die Douglasie trägt Nadeln den ganzen Winter über. Direkt daneben steht eine Lerche, die wirft im Winter ihre Nadeln ab. Die Lerche, die stand da immer noch und die Douglasie war umgekippt. Aber ist das jetzt eingepackt, wächst da noch eine Buche, ein Ahorn, dann ist das in einem Gefüge zusammen und die Douglasie bleibt dann auch stehen, wenn andere Bäume sie da ein bisschen beschützen.
Mir fällt gerade ein, weil du das so ein bisschen schon gesagt hast, ja, bei dir ist, also sieht es eigentlich ganz gut aus und der Wald ist irgendwie mit allen möglichen Baumarten durchwachsen. Also wir sind ja oft bei dir oben gewesen, wenn man da durch die Waldbestände läuft, dann zählt man mal 16 Baumarten. Irgendwelche Kirsche, Birke, Buche, Eiche, alles auf kleinster Fläche. Kleine Bäume, große Bäume, auch wirklich hunderte Jahre alte Bäume, 300, 400, 500 Jahre, die dann auch irgendwie alt werden, zerfallen und so weiter. Und immer wenn ich so bei, ich sag mal in Anführungsstrichen, über deinen Wald, das ist ja nicht dein Wald, sondern der Wald, den du betreust, spreche, dann sage ich immer so, dass der Vorzeigewald oder einer der Vorzeigewälder in Deutschland, also so sollen Wälder aussehen. Ich finde es immer ganz witzig, weil wir reden ja auch in unserem Podcast und auch in unseren Videos immer ganz viel darüber, wie der Wald mal aussehen soll und wo es mal wie hingehen soll und was da alles so passieren muss. Und bei dir, du bist quasi schon am Ziel. Also bei dir geht es jetzt darum, den Wald so in der Struktur zu erhalten oder in der Vielfalt zu erhalten. Wie funktioniert sowas? Also vielleicht mal als Ausblick oder vielleicht mal ein positives Bild oder wenn man sagt, ja, das haben wir schon geschafft. Wie erhält man solche Wälder?
Das sind wirklich ganz weit entwickelte, vielfältige Mischwälder und da soll die Reise ja für den Wald in Deutschland hingehen, denn diese Wälder sind besonders stabil im Klimawandel. Und für mich ist das auch eine ganz große Herausforderung und es macht es auch für mich sehr anspruchsvoll, diese Wälder so zu übernehmen und zu wissen, ich möchte die auch weiterentwickeln und noch besser entwickeln, wie sie vielleicht sind. Grundsätzlich arbeiten wir in dem Betrieb nach Prinzipien der ANW, der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäßer Waldwirtschaft. Und da ist es wichtig, Struktur und Vielfalt zu erhalten. Du hast es schon gesagt, da wachsen unterschiedliche Baumarten. Das heißt, man muss irgendwo wissen und erkennen, wie agieren unterschiedliche Baumarten miteinander. Welche können das gut, welche können das schlecht.
Wenn zum Beispiel die Buche ist ja wahnsinnig konkurrenzstark, heißt, die hält gut Schatten aus und bringt sehr viel Schatten mit sich. Heißt, dass die sich sehr gut gegen andere Baumarten durchsetzt. Und wenn man Buchenwälder wachsen lässt, dann sind die meistens sehr eintönig in Anführungsstrichen. Also man hat eine Baumart, die Buche, die sich durchgesetzt hat.
Die Baumartenvielfalt, die ist sehr gering. Ja. Und da arbeite ich auch viel gegen die Buche, um andere seltenere Baumarten da zu fördern. Das heißt, ich kümmere mich viel um Pflege und Durchforstung. Ich zeichne die Eiche, den Spitzahorn, die Kirsche, vielleicht auch eine Elsbeere aus und markiere den Baum. Diesen Baum möchten wir fördern, den möchten wir erhalten und dafür lasse ich auch aktiv dann eine Buche fällen in Form einer Durchforstung. Mhm.
Und das machst du immer über Jahre hinweg?
Das macht man über einen Turnus. Ich bin jetzt einmal rumgekommen in Strukturen in dem Wald, die gleich alt sind, habe ich es geschafft, jetzt in 5 Jahren überall mal gewesen zu sein. Das heißt, wenn ich eine Ecke durchforstet habe, dann bin ich da jetzt mindestens die 5 Jahre nicht wieder, sondern danach. Und vielleicht noch ein Praxisbeispiel, wie man Vielfalt eigentlich im Wald auch schafft. Wir tun das zum einen auch durch künstliche Verjüngung. Das bedeutet, dass wir Bäume aktiv pflanzen. Und wir haben den Vorteil, wir haben gerade einen aktiven und gesunden Wald. Wir haben keine Freiflächen, wie es jetzt im Harz ist, wo die Baumart Fichte weggefallen ist und müssen da von null starten, sondern der Wald ist ja da. Und ich habe jetzt im Herbst einen sogenannten Unterbau gemacht. Das heißt, ich bin in Waldbilder gegangen, wo etwas mehr Licht auf den Boden fällt, wo dann schon wieder junge Bäume nachwachsen. Und da habe ich aktiv andere Baumarten eingebracht. Und das sind dann schattenertragende Baumarten, die das unter der Buche schaffen. Das heißt, wenn die Buche auf einem schweren Boden, wo sie in Zukunft weniger Wasser bekommt, krank wird, leidet, abstirbt, dann habe ich da schon eine neue Baumart integriert. Und das ist zum Beispiel eine Weißtanne, eine Winterlinde, eine Küstentanne, eine Thuja. Also was haben wir da gepflanzt?
Das ist aber natürlich sehr individuell, ne? Also das ist jetzt keine, kannst nicht sagen, unter allen Buchen pflanzen wir jetzt immer Weißtanne, sondern das hängt natürlich von ganz viel verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel, wie ist dein Boden, wie ist das Wetter, wie ist das Klima bei euch? Das muss man ja schon dazu sagen. Ne? Also das ist im Grunde dein Job als Förster, dass du dir diese ganzen Faktoren anguckst, dann vielleicht auch guckst, wie viel Geld habe ich überhaupt gerade noch zur Verfügung, weil naja, so eine Pflanze kostet halt Geld. Ja. Ne? Und dann entscheidest du, und deswegen finde ich immer diesen Begriff, der Förster ist so eine Art Manager des Ökosystems, immer ganz schon ganz passend, oder?
Ich hatte zuletzt eine Praktikantin, die hat mir das eigentlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive ganz schön gezeigt, weil die hat immer über Waldarchitektur gesprochen. Mhm. Und das finde ich, hört sich mega gut an. weil ich arbeite ja auch in unterschiedlichen Etagen im Wald. Das heißt, ich bin nicht irgendwo auf eine Baumebene beschränkt, sondern ich lasse Bäume in allen Etagen des Waldes fällen, damit diese auch dort neu nachwachsen und dass überall der Raum im Wald eigentlich durch unterschiedliche Altersklassen von Bäumen ausgefüllt ist.
Mhm. Heißt, man spielt so ein bisschen, das ist ja mal ein bisschen Spiel mit dem Licht. Also man schafft da Licht, wo dann die Bäume wieder reinwachsen. Das ist so ein dauerhaftes Thema. Du hast es auch schon gesagt, 5 Jahre, also das ist ein, man sagt dazu Pflegeblöcke. Also man unterteilt den Wald einfach in 4 Teile, beziehungsweise sagt so, okay, ich habe 4 große Packen an Arbeit und da gehe ich jetzt jedes Jahr in einen Block rein. Jetzt ist eben, wie du gesagt hast, das 5. Jahr und du kommst auch wieder in Waldbestände rein, wo du am Anfang deines Berufslebens schon mal drin warst. Wie hat sich das entwickelt?
Das ist total verrückt und ja, da sieht man dann wirklich Veränderungen und das ist das ganz Tolle an dem Beruf, den ich da ausüben darf. Ich sehe jetzt die Veränderung. Ich sehe, okay, da habe ich diesen Baum gefördert, der entwickelt sich besser. Ich sehe aber auch Pflanzflächen, die ich vor viereinhalb Jahren da habe anlegen lassen, wo Flatterulmen stehen, die jetzt 4 Meter hoch sind. Ne? Und das ist schon toll, das zu beobachten. Und das, ja, das macht es vielfältig.
Gab es so große Fails? Hast du festgestellt, so fuck, was ich in der ersten, im ersten Jahr gemacht habe, das lief jetzt mal so gar nicht gut?
Das gibt es auch und da haben wir im Betrieb eigentlich eine ganz gute Richtung, die uns vorgegeben wird. Wir sollen proaktiv was machen, wir sollen uns ausprobieren und dabei entstehen Fehler. Das ist ganz normal und die schaut man sich dann aber auch zusammen an. Also ich habe andere Revierkollegen, also Försterkollegen und dann schaut man sich an, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und was ich zum Teil unterschätzt habe, ist wirklich auf den Böden, bei dem Klima, in dem Wald, wo ich arbeite, da geht es der Buche unglaublich gut. Da sprechen wir von der vom Buchenoptimum. Besser könnte es der Buche aktuell da nicht gehen. Und die ist so konkurrenzstark und macht so viel Schatten auf dem Boden. Und da habe ich auch schon Pflanzungen gemacht, die haben es nicht gepackt, weil das Licht nicht ausgereicht hat, weil die Buche sofort wieder dicht macht.
Mhm. Also sie wächst einfach zu. Das übrigens ein Reel, was wahrscheinlich bald rauskommen wird, wie wachsen Bäume. Und Bäume wachsen ja einfach, indem die Knospen, also diese, ja im Winter kann man es jetzt sehen, austreiben und dann treiben immer Zweige aus und Blätter aus. Und so ein gut entwickelter, feststehender Baum mit viel Wasser, viel Nährstoffe, der entwickelt Zweige 30, 40 Zentimeter. Und wenn dann, ja 5 Jahre sind dann, gut gerechnet, 2 Meter, wo die Krone sich quasi erweitert und dann wirft sie halt auch 2 Meter mehr Schatten und dann macht sie so ein kleines Loch, was du da in den Wald geschlagen hast, um mal ein bisschen Pflanzen einzubringen, auf einmal zu und dann ist dunkel.
Ja.
Aber ihr meint, also wenn wir jetzt sagen, die Buche macht zu, dann reden wir davon, dass da große alte Bäume stehen, die halt eine große Krone haben und unten im Waldboden, wo dann der kleine nachwachsende Baum ist, da kommt einfach kein Licht mehr an.
Genau.
Also ich finde, man muss immer so auch ein bisschen die Dimensionen mit bedenken oder mit erzählen, wenn wir da jetzt von so sprechen, weil ich war jetzt so gedanklich immer noch so ein bisschen bei so die Brombeeren, die daneben wachsen, so, weißt du? Mhm. Aber es geht ja eben darum, dass du einen bestehenden Wald hast und wenn der sehr von Buchen geprägt ist, dann haben es, das ist ja von der Buche an sich ja auch total clever, weil die Buche selber, die kann da ja keimen, ne?
Die schafft das, die ist so schattenertragend, dass die da in Lauerstellung steht und wenn der alte Baum ja vielleicht auch natürlich abstirbt, dann kommt da mehr Licht auf den Boden und sie startet durch. Ne?
Ja, es gibt auch, man macht ja häufig an der Höhe oder der Dicke eines Baumes fest, wie alt die sind. Aber es gibt Bäume, die sind 50 Jahre alt und 2 Meter hoch. Das sind wie so kleine Bonsais, die leben so gerade vor sich hin, haben genug Wasser, genug Nährstoffe, aber es reicht halt nicht, um richtig durchzustarten. Und dann kommt Platz und dann gehen sie auf einmal los. Und dann schießen sie in die Höhe.
Ja. Ist das so? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass die...
Doch, du kannst das erzählen. Es gibt ja so wie so kleine Knubbel, wo du siehst, wie alt der Baum ist, also wann der wieder im Jahr ausgetrieben ist. Und die sind ganz eng beieinander. Also der treibt jedes Jahr nur ganz, ganz wenig aus.
Aber wenn dann plötzlich der Baum Licht kriegt,
dann geht's los.
Dann schießen die nochmal. Okay.
Ja. Das ist ja wie bei einem Bonsai. Dem schneidest du ja immer. Du hast immer ein bisschen, also du entziehst ihm ja aktiv Nährstoffe und Wasser. Also du hältst ihn quasi am Leben und ja, der ist ja so super klein.
Ja.
Aber wenn du so einen Bonsai jetzt nimmst und steckst ihn einfach in den Boden und gießt ihn einfach ganz normal, dann schießt er einfach ganz normal hoch. Ja.
Ja. Ist es nicht Baumquälerei?
Ist es. Du Schwein.
Ja, also genau, ich finde es immer geil zu sehen, was da so für Strukturen hinterstehen und mit diesen ganzen natürlichen Prozessen, da arbeitest, das ist ja dein Daily Business, da arbeitest du ja ganz aktiv mit und ja, also wir haben schon gesehen, es passieren natürlich auch Fehler, das ist dann ärgerlich, es kostet natürlich auch Geld, ne? Ich sag mal so eine Pflanzung, was kostet eine Forstpflanze, so als grober, hängt von der Art ab.
1,50 €.
Egal, aber ganz nein, die Baumarten sind aber unterschiedlich teuer, oder? Was ist so am teuersten?
Das kommt dann drauf an, wie lang der Baum vielleicht auch schon lebt. Also wenn du jetzt eine 5 Jahre alte Eiche kaufst, dann ist die schon über 1 Meter hoch. Und wenn du die pflanzt, dann schafft die das vielleicht schneller, größer zu werden als eine ganz kleine Eiche, die du kaufst. Also da ist das schon unterschiedlich. Seltenere Baumarten sind teuer und das ist zum Beispiel eine Elsbeere, die kostet dann im Stück 7 €.
Wirklich? Also so teuer ist dann auch so ein kleiner Baum, okay.
Ja.
Ja. Ich habe mir vor vielen Jahren, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, so Elsbeeren zu Weihnachten gewünscht. 10 Stück habe ich alle gepflanzt. Ich habe nicht gedacht, dass der Weihnachtsmann 70 € dafür ausgegeben hat. Und was ist passiert? Die Rehe haben sie alle aufgefressen. Keine einzige lebt mehr.
Aber mir steht noch eine, die habe ich von dir mitgenommen.
Auf dem Balkon.
Ja, die steht bei mir auf dem Balkon. Ja, und die wird fleißige. Da kommt auf jeden Fall kein Reh hoch.
Genau, da passt ja auch der Jagdhund auf, der hier übrigens nebenher schläft. Der macht auch die ganze Zeit laute Geräusche. Der hat auch, glaube ich, hier gerade die Powerbank runtergeschmissen, die man gerade gehört hat. Geil. Ja, Simon, wenn du jetzt so diese Zeit zurückblickst, gibt es so einzelne Momente, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, die waren irgendwie prägend oder die waren besonders in den letzten, also vielleicht seit letzter Aufzeichnung des Podcasts hier? Was ist so Krasses passiert?
Ja, krass ist einfach, wenn man den einen Winter wieder schafft, ne, wenn man weiß.
Wenn man es überlebt hat, meinst du? Es ist so schlimm.
Nein, es ist nicht schlimm, aber es ist ein hoher Arbeitsdruck und ich übernehme da viel Verantwortung und dann weiß man, jetzt ist das bald geschafft. Ne, aber ja, krass ist eigentlich oder spannend finde ich auch den Holzverkauf. Ich bin ja auch zuständig für die Bäume, die ich auswähle, die gefällt werden sollen, die am Ende des Tages auch zu verkaufen und die Rechnung darüber zu stellen. Und ich habe das Glück, da mit vielen unterschiedlichen Baumarten arbeiten zu dürfen und da kommen auch seltenere Arten vor. Und dann ist es immer ein krasses Erlebnis, wenn man wertvolles Holz verkaufen darf. Und das bringt mir richtig Spaß. Also das schockt.
Eigentlich sind es ja auch ein Stück weit Betriebsgeheimnisse, aber es werden ja auch Zahlen veröffentlicht oder es gibt so Standardpreise. Vielleicht viele Leute mal so ein Gefühl, was so ein Baum wert ist? Oder was war das so, vielleicht das Billigste und das Teuerste, was du verkaufst?
Das ist ganz unterschiedlich, kommt dann als allererstes auf die Baumart an und auf das Sortiment. Also wenn wir einen Baum fällen, dann teile ich den, wenn das jetzt eine ältere Buche ist, in unterschiedliche Sortimente und Stammstücke ein. Und dann überlegt man, an welchen Kunden verkauft man welches Stück. Das unterste Stück, das ist meist das wertvollste. Und da gehen wir bei der Buche irgendwo von einem Kubikmeter Festmeterpreis von um die 130 € aus.
Warum ist das unterste am wertvollsten?
Das ist von der Dimension am stärksten.
Logisch.
Der Baum ist ja eigentlich eine Zylinderform, aber der sich nach oben hin verjüngt.
Also ein Kegel.
Ja.
Sagt man so, ne?
Was ist der Unterschied zwischen Zylinder und Kegel? Ist nicht eins oben spitz und eins breit?
Wenn der Kreis unten genauso groß ist wie oben,
dann ist ein Kegel.
Dann ist es ein Zylinder.
Ein Zylinder. Oh,
und ein Kegel ist genau wie du gesagt hast, der Straßenpylon. Der Kreis ist unten größer als oben. Ja. So ist im Grunde ein Baum, ne?
Also, weil
der
ist unten, ein sehr großer Straßenpylon,
genau. Einfacher gesagt, der Baum ist unten dicker als oben. Der Baumstamm. Ja.
Wir teilen also einen Baum in unterschiedliche Teile ein und das ist unterschiedlich wertvoll. Meist ist das unterste Stück das wertvollste. Bei einer Buche gehen wir da von einem Kubikmeterpreis von irgendwo 130 Euro erstmal aus. Die Krone verkaufen wir vielleicht als Brennholz, das ist dann deutlich günstiger. Wenn wir uns eine Eiche anschauen, dann bringt die bei einer ganz tollen Qualität das unterste Stück. Also ein Stammstück ist besonders wertvoll, wenn es wenig Äste hat, wenn es nicht gerissen ist, wenn es nicht faul ist. Also wenn es ein gesunder Baum ist, dann kann so eine Eiche in einer guten Qualität 800 bis 1000 Euro den Festmeter bringen.
Krass.
Und eine starke Eiche, die hat dann vielleicht 6 Festmeter und dann bringt dann nur ein Stammstück schon mal 6000 Euro.
Das ist einfach ein Gebrauchtwagen. Also so ein kleiner Wagen ist einfach als Holzstamm. Krass.
Ja.
Aber es ist halt dann auch, so wie du sagst, weil man muss auch immer die Verbindung finden zwischen Stamm. Also man kann ja den Stamm quasi angucken, kann den auf unterschiedliche Merkmale untersuchen, sieht außen schon, wie das Holz in gewachsen ist. Und wenn du halt fehlerfreies Holz hast, was du super verwenden kannst als Parkett, als Fassdauben für irgendwelche Weinfässer und sowas, dann ist es halt einfach viel wert und teuer. Ne? Also irgend so ein krepeliger Ast aus einer Buchenkrone ist natürlich nicht so viel wert wie so eine Fassdaube. Ne?
Ich habe Lärchen verkauft, die jetzt als Masten auf Segelschiffen stehen. Und ich habe Flatterulmen verkauft, die als Massivholzmöbel ausgebaut worden sind. Also das sind irgendwo so Highlights und das sind krasse Erlebnisse. Was aber auch toll ist so im Verlauf der Jahre, ist, dass ich das Glück habe, das dort auch eigentlich mit vielen Menschen zu teilen. Sei das über ein Forstpraktikum, sei das über den Freundeskreis. Ich habe da Spaß daran, den Wald irgendwo ja auch zu erklären. Deshalb
oder in den Stories bei uns auf Instagram, Werbung. Ja.
Tun wir das, was wir tun. Und das ist toll, weil ich werde da jetzt irgendwo der Spezialist für diesen Wald. Mhm. Und das merke ich jetzt über den Verlauf der Jahre und kann dann manchen Menschen da einfach auch andere Teile noch erklären und zeigen, die ich da entdecke.
Ja, ich finde, das ist auch, also man merkt dir auch an, dass du da Spaß dran hast und ich finde, du machst es auch total gut. Also ich höre dir auch wirklich einfach immer gerne zu, wenn du einfach ja aus deiner Praxis berichtest und deswegen haben wir halt auch gesagt, komm, wir machen mal wieder einen Podcast mit dir, weil das irgendwie voll geil ist, dir zuzuhören, was du so erlebst und es ist irgendwie ja, ich denke mir immer, naja, was soll jetzt halt passiert sein? Du machst ja im Grunde jedes Jahr das Gleiche, immer und immer wieder, aber trotzdem entwickelt sich ja was und trotzdem glaube ich und hoffe ich, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt im Vergleich hierzu die letzte Folge hört, keine Ahnung, müssen wir morgen im Auto alle mal machen, dass sich dann natürlich auch deine Perspektive so ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht auch deinen Umgang, weil man ja doch auch im Wald geht halt alles sehr langsam und entsprechend lange dauert es ja auch, bis man Prozesse auch selber dann sieht und erfahren kann.
Und gleichzeitig ist es dynamisch und es verändert sich auch von alleine. Ne? Und das muss man irgendwo auch im Blick behalten. Aber das ist einfach Teil meines Berufs. Also ich gucke mir auch viel den Wald an. Ich gehe da irgendwo in Waldbestände und Waldbilder rein und gucke mir, wie sieht es hier gerade aus und wie entwickelt sich das und wie kann ich das unterstützen, dass das noch klimastabiler wird, dass das noch vielfältiger wird. Ja.
Langweilst du dich auch manchmal? Denkst du dir manchmal so, keine Ahnung, ich würde jetzt lieber mit Felix und Jan, weiß ich nicht, durch die Gegend fahren und Videos drehen oder ich würde lieber einen Bürojob haben, wo ich nicht immer raus in die Kälte muss?
Natürlich misse ich das schon. Also ich finde es toll, wie sich das Projekt Forst erklärt entwickelt hat und ich bin besonders neidisch, wenn ihr viel reist, euch unterschiedliche Wälder anschaut, unterschiedliche Drehorte, unterschiedliche Drehpartner, unterschiedliche Institutionen kennenlernt. Ihr kriegt eigentlich so ein Gesamtbild von unterschiedlichen Wäldern in Deutschland und ich habe das aber auf ganz kleinstem Raum. Ja. Also das finde ich bei euch sehr spannend. Aber was mich langweilt, ist zum Beispiel Polter aufmessen. Also das ist eine Aufgabe, die ich auch mache, wenn jetzt eine Maschine in den Wald kommt, ein Harvester, der voll mechanisiert Bäume fällt. Dann kommt danach eine zweite Maschine, der Vorwader, der dann die Bäume aus dem Wald holt, über von mir festgelegte Rückegassen, und dann am Waldweg das Holz poltert, auf Stapel legt, nach unterschiedlichen Sortimenten. Ja, und dann legt er da seine 100, 200 oder wie viele auch immer Stapel, Polter, die ich dann mit Maßband messe. Und dann stehst du da im Regen, im Winter, es sind 2 Grad, es windet, und dann stehst du da und weißt, ja gut, jetzt brauche ich immer noch 100 Polter, die ich da aufmessen muss. Ne?
Ja, ich glaube, ich hätte Bock mal wieder mit dir ein paar Polter aufzumessen, weil ich war dabei, als du das so das erste Mal gemacht hast, du warst ganz frisch im Beruf damals noch, und dann war ich irgendwie zu Besuch oder sowas, und dann haben wir zusammen diese Polter aufgemessen, und ich fühle das auf jeden Fall, dieses im Regen stehen, scheiße, wir brauchen jetzt noch die Zahlen von irgendwie x Poltern bis mindestens vorgestern, und ja, wahrscheinlich machst du das jetzt mittlerweile so mit links und bist da rucki-zucki wahrscheinlich durch, aber...
Ja, das ist Routine, und wie misst man so einen Polter? Das ist irgendwo Breite, Höhe, Tiefe, ne, ganz einfach gesagt, das muss man messen. Aber ja, das ist eine Sache.
Ja, Ich finde, also du erzählst jetzt viel so aus deiner Praxis als Förster, und du hast gesagt, ne, wir kommen richtig viel rum, Felix und ich. Wir haben halt, also kommen wir jetzt vielleicht mal so langsam ein bisschen zu dem Part, was geht eigentlich bei uns oder was bei uns abgegangen. Wir sind richtig viel unterwegs mit Forst erklärt, um Videos zu drehen, und wir drehen eben mittlerweile nicht mehr nur Videos, die man auf unseren eigenen Kanälen sieht, sondern wir drehen auch immer Videos als Auftragsproduktionen. Und ich sehe das aber genau so, wie du das gerade gesagt hast. Es ist ein Riesenprivileg, dass wir mittlerweile in ganz Deutschland uns Wälder angucken dürfen und nicht nur so angucken dürfen, so wie ein Waldbesucher das halt kann, sondern wir treffen da überall Experten und Expertinnen, die uns ihren Wald oder ihr Thema dann zeigen und erklären.
Das finde ich noch viel besser. Also ihr fahrt nicht irgendwo hin und ihr wisst, das ist ein schöner Wald und ihr guckt euch den an, sondern es steht da ein Experte, eine Expertin, die euch dann auch noch die Besonderheiten da erklärt. Also könnte nicht besser sein.
Ja, und das ist wirklich geil, ne? Und und das macht natürlich Spaß, und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass ich dabei ganz krass gemerkt habe, wie unglaublich unterschiedlich dieser Beruf Förster ist. Ne, also wir haben jetzt Forst studiert ja alle, und wir können jetzt danach Förster werden, aber es ist so krass, wie komplett unterschiedlich nicht nur natürlich Wälder sind, sondern aber auch einfach per Definition der Arbeitgeber sagt, das Berufsbild Förster sieht so aus. Ne? Das, was du erzählst, ist jetzt im Privatwald, hast du ja schon gesagt, es gibt quasi einen privaten Waldbesitzer, der sagt, ihr macht das so und so, aber es gibt zum Beispiel ganz viele Förster, die selber mit dem Holzverkauf gar nichts mehr zu tun haben. Oder andersrum gibt es Förster, die gehen gar nicht mehr in den Wald und zeichnen aus, sondern sind nur noch für den Holzverkauf zuständig. Und so ist dieses, also wenn jemand sagt, ich bin Förster, dann muss man eigentlich erstmal 5 weitere Fragen stellen, um da überhaupt rauszukitzeln, wie genau dieser Alltag aussieht, weil ich glaube, dieser Försterberuf und Försterin natürlich immer mitgemeint unbedingt, ne, ist super, super vielfältig und super krass abhängig vom Betrieb und natürlich dann auch nochmal vom Wald, in dem man ist. Und das ist, würde ich sagen, so das fast eines der größten Learnings jetzt aus, naja, 6, 7 Jahren Forst erklärt, die wir hier unterwegs sind, oder 6, 7 Jahren, die ich jetzt so in Wäldern irgendwie auch forstlich unterwegs bin, ja.
Habt ihr denn jetzt eigentlich, also die Wälder in Deutschland, die sind ja in unterschiedlichem Eigentum, und ich bin angestellt bei einer Privatperson. Habt ihr jetzt eigentlich aus allen Eigentumsarten einen Wald gesehen? Also wart ihr, das weiß ich gar nicht, wart ihr mal in einem Wald von einer Kirche, von irgendeiner Körperschaft? Also
ich habe gerade überlegt, wir waren ja im Stadtwald Frankfurt unterwegs. Also der Wald in Deutschland gehört ja Privatleuten, dem Bundesland, dem Staat, also der Bundesrepublik,
genau,
und Körperschaften, so wie du sagst, des öffentlichen Rechts, also Stiftungen, Kirchen, Kommunen, und wir waren schon im Privatwald unterwegs.
Bei dir zum Beispiel?
Bei dir zum Beispiel, dann waren wir im Landesforsten Rheinland-Pfalz.
Aber da muss man auch sagen, auch da sind die Unterschiede riesig, ne?
Naja, und da muss man ja auch sagen, da haben wir auch ein Video dazu gedreht, wem gehört der Wald, wo auch eine Försterin Privatwald, Kommunalwald und Landeswald gleichzeitig betreut. Oha. Also die hat einfach und so eine Kommune mit 100 Hektar, dann gleichzeitig quasi ihr Arbeitgeber, für den sie also die Wälder auch betreut, mit 500 Hektar. Und dann ist da irgendwie noch ein Großprivatwaldbesitzer. Und das ist quasi so alles, was in Deutschland möglich ist, auf einer Fläche. Dann, genau, Kommunalwald waren wir im Stadtwald Frankfurt. Zum Beispiel. Spannendes Video.
Ja, genau.
Das auch nochmal irgendwie, das ist ja in der Rheinebene, und das ist auch das Grundwasserproblematik und sowieso trocken. Da stirbt der Wald echt auf riesiger Fläche ab. Also ist auch, also die machen sehr viel, dass er noch erhalten bleibt, einfach als Ökosystem für die Stadt Frankfurt. Also das ist ja einfach.
Bist du sicher, dass der Rhein durch Frankfurt fließt?
Also die Rheinebene.
Rheinebene.
Ja, das ist an der Rheinebene, hoffe ich.
Ich hätte Main. Main-Ebene? Gibt es nicht die Main-Ebene? Boah, das ist schon eine ganz gefährliches
Halbwissen. Im Hintergrund wird schon gegoogelt.
Wir machen einen kurzen Fact-Check und reichen das gleich nach.
Genau. Aber naja, auf jeden Fall ist es sehr trocken. Genau, das war sehr spannend.
Und da sind, und das finde ich, also das eine ist ja immer dieser lokale Faktor, ne, was macht der Wald an sich, aber da ist dieser Waldbesitzer, jetzt in dem Fall die Stadt Frankfurt, fand ich total crazy, da geht es gar nicht mehr so viel darum, Holz zu ernten, sondern da geht es primär darum, den Wald so intakt zu halten, dass die Leute, die da in Frankfurt wohnen und die sich im Wald erholen wollen, da eine geile Experience haben oder immerhin nicht sterben, wenn sie durch den Wald laufen. Also
weil,
in Form
weil
von
die Bäume ja, und das ist auch so abgefahren, der Stadtwald Frankfurt ist, glaube ich, von 2 oder 3 Autobahnen umschlossen, da laufen die Bahnlinien durch und der Flughafen ist am Start. Gut, die Flugzeuge sind nicht so bedroht durch die Bäume, aber wir haben da auch eine Verkehrssicherung, also da drohte halt irgendeine starke Eiche auf die Autobahn zu fallen. Das wurde halt dann abgeschnitten, die wurde dann geköpft quasi oben, damit die halt eben nicht auf die Straße fällt und so. Und die Leute, die da besuchen, ich glaube, die haben irgendwie 5 Halbmarathonstrecken da und so, das ist total abgefahren. Ja. Das ist so super auf die Besucherinnen und Besucher oder die Bevölkerung da in Frankfurt konzentriert.
Und dann sind da überall Zäune und dann läufst du durch diesen Busch und dann siehst du am helllichten Tag, siehst du Wild. Einfach so 300 Meter oder nee, nicht mal 50 Meter von dem Weg stehen.
So ein fetter Dammhirsch lief
da einfach lang. Fetter Hirsch.
Ich dachte, das wäre ein Gehege, aber das war einfach der Wald. Das war einfach so.
Ja. Genau, die können halt nicht so richtig weg, weil die halt durch diese Autobahn auch so quasi dann schon eingezäunt sind. Ja.
Und die Besucher sind die irgendwie gewohnt, weil da geht ja keine Gefahr von aus, weil die gehen da halt joggen und reiten und so weiter. Und
Jetzt gibt es hier schon
Main-Ebene, ist es?
Es ist die Main-Ebene. Also gut, naja,
es ist sehr trocken.
Ich habe mich die ganze Zeit nicht getraut, weil ich dachte, scheiße, jetzt hat Felix wahrscheinlich in der Regel mehr Ahnung als ich, aber dann war es ist die Main-Ebene. Genau, also Stadtwald hatten wir und dann waren wir jetzt bei Bundesforsten, also dem Wald, der Bundesrepublik gehört, auf einem Truppenübungsplatz, wir waren auf einem Truppenübungsplatz, auch wieder komplett anderes Thema, komplett andere Zielsetzung, die machen da Funktionswaldbau.
Was Simon ja auch ein Stück weit macht, aber die haben halt die Funktion, dass, also da fahren halt Panzer, da wird geschossen und so weiter und dass der Staub, der durch dieses Panzerfahren entsteht, dass der nicht ins nächste Dorf zieht quasi, haben die da möglichst viel Bäume stehen, die dann irgendwie den Staub aus der Luft filtern, die Geräusche müssen gedämpft werden, es muss Sichtschutz sein, weil natürlich so ein Truppenübungsplatz auch ein Stück weit geheim gehalten werden soll und so weiter. Und da konzentrieren die sich so sehr auf die Funktion und versuchen der Bundeswehr bereitzustellen, also einen Wald quasi oder eine Landschaft bereitzustellen, wo sie möglichst viele unterschiedliche Szenarien nachüben können. Also es ist ja einfach ein Übungsplatz halt. Ja. Das war super spannend. Auch ein richtig gut geklicktes Video. Renke hat das auch super gemacht.
Ja.
Also wir sind eigentlich überall durchgekommen.
Genau, ich war in NRW, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja so forstliche, also auf FBG, forstliche Betriebsgemeinschaften, also wo Leute Felix hat es ja gesagt, die Hälfte des deutschen Waldes gehört irgendwie mehr oder weniger Privatpersonen, wie zum Beispiel jetzt deinem Arbeitgeber, der hat jetzt relativ viel Wald, aber ein ganz großer Teil dieser Privatpersonen sind eher so, ich sag mal Leute wie ihr und
wie du?
Ich habe jetzt keinen Wald, ne, aber.
Aber vielleicht hast du einen kleinen Wald geerbt.
Genau.
Und weißt gar nicht, was du damit anfängst.
Genau, und das sind dann in der Regel aber so vielleicht mal ein Hektar. Und deswegen gibt's an vielen Orten die Situation, dass sich viele, viele kleine Menschen mit wenig Wald, viele Menschen mit kleinen Waldflächen, so wie groß die Menschen sind, weiß ich gar nicht. Die schließen sich zusammen und sagen dann, okay, jetzt lass mal zusammentun und dann beauftragen wir jetzt einen Förster, eine Försterin zum Beispiel. Ja. Und das ist zum Teil auch historisch gewachsen und das hat so eine ganz, ganz alte Tradition, zum Beispiel im Siegerland, weil das noch so, also das ist kulturell super spannend. Da werden wir auf jeden Fall auch mal nochmal eine eigene Folge, eigenen Podcast, eigene Videos zu machen, weil das echt was richtig Interessantes ist. Da habe ich auch mal kurz gedreht für eine Produktion und das war natürlich auch total spannend, weil die nochmal ganz andere, also da hast du dann dieser Zusammenschluss von Menschen, der hat dann logischerweise einen Vorstand, einen Geschäftsführer. Und der versucht dann halt, Entscheidungen zu treffen, wo er weiß, meine 20, 30, aber manchmal auch 500 Leute, die jetzt hier in meinem Zusammenschluss sind, denen gefällt jetzt diese Entscheidung. Und ich meine, überleg mal, da stell dir vor, du hast jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal 100 Leute, die der Waldbesitzer sind, da überhaupt mal einen Konsens zu finden und sowas, ist ja nochmal wieder ganz komplex. Also es ist schon krass, wie unterschiedlich dann dieser Försterberuf irgendwie ist. Und dann, da haben wir jetzt noch nicht über Behördenstrukturen in unterschiedlichen Bundesländern geredet.
Das kommt nämlich noch oben drauf. Ne? Also zum Beispiel, ja, ein Landesforstbetrieb ist ja meistens oder häufig dem Ministerium untergeordnet. Und dann, je nachdem, wer halt gerade da ist, wer der Minister ist oder die Ministerin, wird halt dann gesagt, ja, weiß nicht, Buchen über 150 Jahre dürfen nicht mehr gefällt werden oder doch, oder gejagt wird so oder so. Und im Privatwald, also, oder es wird dann irgendwie ein riesiges Pamphlet geschrieben über 50 Seiten, wie der Wald in Niedersachsen behandelt werden soll und so weiter. Und da muss man sich dann als Förster oder Försterin auch dran halten. Und im Privatwald kannst du eigentlich im Rahmen der Gesetze tun und lassen, was du möchtest. Ne? Also das ist schon sehr spannend.
Genau, und das kriegen wir natürlich in voller Bandbreite mit. Und ich schätze mal, es gibt auch gar nicht so viele andere Leute, die das so krass präsentiert kriegen wie wir. Weil wir immer für irgendwelche Produktionen irgendwo reinkommen. Und wir haben aber auch dann halt die Situation, dass, wie wir schon gesagt haben, die Leute erzählen uns ja, also die buchen uns ja quasi, um deren Expertise irgendwie verständlich aufzubereiten. Das heißt, wir müssen uns erstmal in deren Alltag und in deren Welt so einarbeiten. Und das ist schon irgendwie mal richtig geil. Und wir kriegen natürlich auch viel so mit, wenn die Kamera nicht läuft. Und ich finde es zum Beispiel total spannend, auch jetzt verschiedene Landesforstbetriebe zu sehen. Ne? Also wir drehen jetzt schon sehr lange viele Videos mit den Landesforsten in Rheinland-Pfalz. Wir machen jetzt auch mehr mit den Landesforsten in Nordrhein-Westfalen. Der Betrieb heißt dann Wald und Holz NRW. Und allein da sind schon die Unterschiede einfach groß, wie so eine Behörde oder wie so ein Betrieb erstmal aufgebaut ist, aber auch wie die einzelnen Menschen natürlich ticken. Dann kommt dann natürlich auch noch sowas Witziges hinzu, wie irgendwie Dialekte und sonst was. Ne? Ja, es fängt ja an.
Der Pfälzerwald.
Ja, das Geilste ist immer so ein abgeschnittener Baum, Simon. Ja. Wie nennst du, also du hast den Baum gefällt, das, was am Boden bleibt, wie nennst du das?
Ich nenne das Stubben.
Stubben, ja. Und dann, was gab es noch? Stucken?
Stuken.
Stuken.
Stuken. Ja. Stuken. Stock, sagen auch ganz, ganz viele. Und so weiter. Ne? Also es gibt halt einfach krass viele Unterschiede und das macht mir, glaube ich, echt richtig, richtig viel Spaß so in unserem Job. Felix, was fandst du denn?
Ja? Da kriegt ihr echt einen vielfältigen Einblick, das ist total toll. Aber was macht denn Forst erklärt eigentlich noch? Also ihr fahrt in Wälder, ihr macht Medienproduktion, ihr macht Öffentlichkeitsarbeit für den Wald, mittlerweile hauptberuflich. Und ja, was macht Forst erklärt sonst?
Viel. Also genau, das ist immer, jetzt reden wir schon 40 Minuten und haben noch gar nicht angefangen. Ne? Also ich sage immer so ein bisschen, irgendwie sind wir ein Medienproduktionsunternehmen, aber es weitet sich auch enorm aus. Also wir drehen natürlich diese Videos, wir haben aber halt eigene Social-Media-Kanäle, was auch eigentlich schon ein eigener Job ist. Ne? Also wir sind ein kleines Team mittlerweile, 4 Leute in fester Anstellung mit noch ein paar Leuten, die dann irgendwie als Minijob oder als freie Mitarbeitende uns auch unterstützen. Bei uns ist immer sehr viel so motivationsbasiert. Also wenn jemand sagt,
wie ist die Lebenssituation?
Genau, so die Stunden sind immer sehr flexibel, sage ich jetzt mal. Aber am Ende sind da echt mittlerweile einige Leute, die Fotos, die halt uns helfen in diesem ganzen Business. Und keine Ahnung, Liz, die jetzt hier auch gerade nochmal schnell recherchiert hat, hat zum Beispiel den Job, dass sie täglich
gewechselt hat und so, ja.
Dass sie täglich das Community Management macht. Also die ist halt, also sie hat so, wir haben so eine App und da laufen alle Kommentare von allen Plattformen zusammen, die irgendwo unter unserem Content irgendwo zu irgendwelchen Videos geschrieben werden und Liz liest die halt alle und beantwortet die. Und in der Regel kann man das halt auch gut beantworten. Manchmal sind es aber auch so spezifische Fragen, dass wir selber nochmal recherchieren müssen. Da ist natürlich auch mittlerweile, ich meine, wir haben auch mittlerweile, auch das ist eine Entwicklung, recht gut Reichweite. Ne? Also es gab irgendwie lustigerweise, ist 2-3 Jahre an so Followerzahl bei Instagram nicht viel passiert. Daher sind wir so bei 22.000, 23.000 Followern bei Insta rumgedümpelt. Und dann hatten wir vor Weihnachten ein Reel, was eigentlich nur ein bisschen Werbung für unseren Shop machen sollte. Und plötzlich ist Instagram komplett eskaliert Und jetzt haben wir 40.000, ja genau, also 38.000 Follower. Also fast verdoppelt die Anzahl der Follower seitdem. Mhm. So, und wir merken aber auch, umso mehr Leute uns folgen, desto mehr erreichen wir, desto weniger ist der persönliche Bezug aber auch und desto mehr Kommentare kommen da auch, die manchmal auch nicht mehr so freundlich sind und sowas. Mhm. Und je nachdem, mit was für Kooperationspartnern wir arbeiten, kommen auch da Kommentare rein, die halt echt manchmal auch pöbeln oder auch beleidigend sind und sowas. Und auch das, auch darum kümmert sich Liz, ne? Also das ist jetzt nur ein kleiner Bereich.
Aber auch die schönen Kommentare, das ist mal schön. Die werden dann bei uns schön in die Gruppe geschickt, wenn eben wieder jemand gelobt hat, wie schön das Licht da eingefangen wurde.
Und oder wie gut der Podcast war.
Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr
kommt. Genau. Ja. Und also es ist richtig krass, was mittlerweile alles passiert. Und ich meine, ich habe ja eigentlich, als wir vor 6 Jahren angefangen haben, die Aufteilung im Grunde, ich mache so ein bisschen Medien, ihr labert ein bisschen was vor der Kamera, ihr erzählt was zum Wald. Und mittlerweile, ich fasse hier gar keine Kameras mehr an. Also es ist nur meistens, Gott sei Dank. Also es ist mittlerweile, Felix und ich sind so quasi Geschäftsführer jetzt von dieser GmbH, die wir mittlerweile sind. Und die Praxis sieht einfach so aus. Felix macht so, du hast so ein bisschen den Hut zu allem, was mit Zahlen. Aus, zum Glück nicht alles, was mit Geometrie zusammen zu tun hat, aber alles, was mit Zahlen zu tun hat, macht
Geografie.
Felix. Ja, genau, Geografie auch nicht. Und ich mache halt ganz viel so Konzeption, Organisation, sich irgendwie Sachen planen und Sachen ausdenken und sowas, ganz viel Kontakte mit Kunden. Und ja, die Arbeit sieht halt mittlerweile echt komplett anders aus.
Ich werde ja ganz viel noch gefragt, also wie ist jetzt meine Position bei Forst erklärt und bin ich noch dabei und wieso bin ich nicht mehr zu sehen oder wie auch immer. Aber ja, ich bin jetzt hauptberuflich Förster, aber ich freue mich nach wie vor, in dem Projekt tätig zu sein und mich dort einbringen zu können, wo ich unterstützen kann. Derzeit mache ich das eigentlich regelmäßig auf Instagram über Story-Formate, wo ich einen kleinen Einblick in meinen Alltag gebe, wo ich eine neue Baumart vorstelle, die ich toll finde oder wo ich Knospen erkennen mache, ein Quiz oder wie auch immer.
Genau, und was ich halt einfach krass finde, ist, wie es sich einfach immer weiterentwickelt. Und der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, ist der, dass wir, eigentlich wollten wir nur Geburtstag feiern und zufällig haben wir jetzt im letzten Jahr ein Buch geschrieben und das ist jetzt auch in den letzten Tagen rausgekommen. Zu diesem ganzen Thema Buch wollen wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht so viel sagen. Dazu soll es nochmal eine eigene Podcast-Folge geben oder vielleicht gab es die auch schon, je nachdem wie die Sachen hier jetzt veröffentlicht werden. Aber wir haben das halt zum Anlass genommen, auch einfach mal alle Leute, die an dem Projekt mitarbeiten, heute mal an einen Ort zu holen und wir haben einen kleinen Spaziergang durch den Stadtwald gemacht hier und Fotos gemacht und irgendwie ist krass, wie viele Leute waren wir jetzt?
Ich habe noch ein Foto gemacht, also als ich selbst fotografiert war, stand ich da so ein bisschen verloren im Wald und ich habe so auf so eine Gruppe geguckt und auch, wie viele Leute waren wir? 12 Leute oder so, die dann da rumrannten und auch gestern können wir sagen, also wir haben ja ein Buch geschrieben und diese Lesung eben gehalten und da haben wir am Ende einfach vielleicht als Geste und auch um Fotos zu machen, nochmal alle, die da irgendwie so mitgewirkt hatten und zufällig da waren, auf die Bühne gebeten. Dann waren so 10 Leute und ich habe mich so umgekriegt. Ich war so krass, wie viele Leute einfach einen großen, kleinen Teil und alle natürlich einen sehr wichtigen Teil von Forst erklärt irgendwie sind. Und das war total Hammer zu sehen.
Ja. Ich finde es auch total verrückt und jeder macht halt so viel, wie er oder sie halt geben kann und auch geben möchte und so. Und aber es sind alles geile Leute und es sind alles irgendwie. Also es ist wirklich, wir haben das große Glück, finde ich, dass wir nur coole Leute um uns rum haben, irgendwie im Team und alle.
Wir tun natürlich haben auch sehr viel dafür.
Ja, die müssen uns ertragen, ne? Aber und alle bringen aber auch ganz andere Perspektiven mit ein. Komplett, und das fand ich jetzt auch so geil heute an diesem Termin. Keine Ahnung, da sitzen halt wir drei, die wir das vor halt 1000 Jahren irgendwann mal eine witzige Idee hatten. Und lustigerweise waren wir heute auch wieder genau an dem Ort, wo so die ersten Videos damals entstanden sind. Mhm. Und dann sitzt da aber, keine Ahnung, eine Lea, die unsere Redaktionsleitung ist, die eigentlich mit Forst überhaupt nichts zu tun hatte, die jetzt auch immer noch irgendwie hart struggelt, weil sie plötzlich ja in der Forstbranche arbeitet auch, obwohl sie eigentlich Sozialwissenschaften studiert hat und sowas. Oder da sitzt dann ein Melvin, der irgendwie gerade ganz neu in unserem Redaktionsteam ist, der studiert hier an der Uni, hat aber auch lustigerweise vorher Fotograf gelernt und das passt irgendwie auch mega und der bringt irgendwie neue Ideen mit rein. Dann sitzt da Lukas, unser Kameramann, oder unser Cutter, der halt ganz viel Videobearbeitung macht. Oder irgendwie Maren, die uns total krass bei so Layout-Sachen hilft.
Die und alle auch, schön macht.
Die alles, ja, ja, genau.
Das ist unsere, die, es ist hässlich, Maren, mach es schön.
Ich habe jetzt aber gelernt, man darf es nicht mehr sagen. Man soll nicht mal was sagen, Maren, mach mal schön. Sondern man muss es schön anders formulieren.
Maren, mach es wunderschön.
Nein, sowas wie, kannst du das Layout technisch noch optimieren? Weil schön machen ist, glaube ich, im Berufsstand.
Eher andersrum gesagt, dass sie zu dir kommt und sagt so, ja Jan, du hast mir ja hier so eine Tabelle gehabt, ich habe das jetzt nochmal Layout technisch optimiert. Das ist so etwas aber diplomatisch ausgedrückt.
Ich glaube, das ist so Berufsethos Design, Layout, Menschen. Ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Ich werde dann nochmal in die Recherche gehen. Naja, aber es sind so viele, so unterschiedliche Menschen und Perspektiven irgendwie mittlerweile bei uns drin und mir macht es einfach, also ich habe dieses ganze Wochenende, ich fand es einfach nur geil, weil ich gemerkt habe, yo, Alter, was ist das für ein krasser Impact? Und ich glaube, die absolute Krönung von allem war, wir waren dann halt mit unserer lustigen Gruppe und die Stimmung war irgendwie locker, laufen wir oben durch den Stadtwald in Göttingen, kommen da so Fahrradfahrer vorbei, wir mussten alle zur Seite gehen und was haben die dann erzählt?
Nee, wir haben Fotos gemacht und dann hatte sie uns so angeguckt, oh, was ist denn hier los? Ja, wir machen Fotos. Ach, seid ihr nicht hier, Forst erklärt? Und ich so, hä? Ja,
also
komplett zufällig kam sie da mit ihrem Fahrrad vorbeigefahren, kannte uns, das war irgendwie, ja.
Komplett surreal, ne?
Auch wir haben auch gestern eben nach der Lesung noch Bücher signiert und einen netten Spruch reingeschrieben und so und das war irgendwie total abgefahren. Ja. Also ich finde das total abgedreht. Aber es macht Spaß. Also.
Es macht mega Spaß und es ist irgendwie krass.
Es entwickelt sich einfach weiter. Und wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit Forst erklärt? Also Forst erklärt ist unglaublich gewachsen. Es hat sich strukturell etwas verändert. Jetzt wurde dieses Jahr ein unglaublich großer Meilenstein erreicht, die Veröffentlichung eines eigenen Buches. Aber jetzt ist es noch früh im Jahr. Was passiert denn noch eigentlich bei Forst erklärt im kommenden Jahr?
Also der Kalender ist schon krass voll. Also ich mache jetzt erstmal einen Monat Urlaub. Ich bin jetzt erstmal raus, leck mich alle an die Füße. Ich mache Urlaub. Ich werde mir mal für die Palmen in Griechenland angucken. So und aber ab dann, sobald ich wieder da bin, ist der Kalender richtig krass voll. Wir sind richtig viel auf Produktion. Und was ich crazy finde, ist, dass wir gerade auch richtig viele Anfragen kriegen. Auch immer mehr Anfragen für so Vorträge. Und was uns natürlich mega freut. Mhm. Und weil Leute halt sagen, jo, ihr erklärt das cool, habt ihr nicht Bock, mal vorbeizukommen, einen Vortrag zu halten, ein Seminar zu geben, das sehe ich auf jeden Fall.
Ja, und gleichzeitig, also natürlich haben wir so ein paar Ziele, mehr Leute erreichen und so 2-3 Projekte, die wir verwirklichen wollen, aber ich glaube, Forst erklärt ist vor allen Dingen deswegen so, wie es gerade ist, weil wir immer so viel einfach auf uns zukommen lassen. Also Dinge sich einfach entwickeln lassen, wie sie gerade kommen. Es gibt Dinge, die funktionieren gut, die andere funktionieren gar nicht, die verschwinden dann wieder. Da kriegen die meisten sehr wenig von mit, vielleicht auch Gott sei Dank. Insbesondere die nicht so gut gelingen. Genau, das kommt einfach. Also
Und das wünsche ich mir aber auch, dass wir das beibehalten, dass es einfach in der Sache bleibt, wo wir Sachen prima machen, weil wir Bock drauf haben und weil sie Spaß machen. Und ich hoffe, dass wir das auch allen, die irgendwie mit im Team sind und mit an Bord sind, dass alle das auch so sehen können. Natürlich gibt es ab und zu Sachen, die nerven so, aber dann macht es halt vielleicht Lesung, Spaß, weil man...
Macht alles wieder gut.
Genau.
So kitschig das klingt, aber es ist einfach so.
Also ich glaube, wir beide haben auf jeden Fall immer wieder so Momente, wo wir uns so angucken und so denken, im Positiven jetzt erstmal, was geht hier eigentlich gerade ab? So, warum, wie crazy ist es? Und genau andersrum haben wir halt auch Momente, wo man sich denkt so, was für eine Scheiße, was musste schieflaufen, dass wir jetzt hier gelandet sind? Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, so dieses Positive und dieses aus Bock Dinge tun, dass das so weitergeht, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das war jetzt, glaube ich, ein richtig gutes Schlusswort, oder?
Ja. Eigentlich wollten wir noch eine Artenkenntnis machen.
Das ist natürlich strategisch total clever, das jetzt zu sagen, dass wir es machen wollten, um es dann nicht zu machen.
Nee, aber dann gab es die schon. Also weil wir nehmen nämlich jetzt 2 Podcasts ja auf. Entweder der ist schon geschehen oder also ist schon veröffentlicht oder wird noch veröffentlicht. Und dann wird Simon nämlich eine Artenkenntnis machen. Die gab es nämlich gestern bei der Lesung und die fand ich richtig, richtig geil. Also freut euch darauf. Oder habt euch darauf gefreut gewesen sein.
Und damit sagen wir vielen Dank und bis bald im Wald.